Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, dass so viel Interesse gefunden haben an diesem wirklich spannenden Thema, das Jesusbild des Koran. Wir haben dazu eingeladen den Professor Klausnitzer, Fundamentaltheologe. Professor Klausnitzer studierte in Innsbruck, in Paris und Oxford Theologie, ist dann 1976 zum Priester geweiht worden und wurde 1978 mit einer fundamentaltheologischen Arbeit zur päpstlichen Unfehlbarkeit promoviert. In der Habilitationsschrift ging es auch um das Papstamt im Disput zwischen Lutheranern und Katholiken. Er hat sich also dann hauptsächlich eben mit so innerkatholischen Themen auseinandergesetzt, auch im Unterschied eben zu den Lutheranern und im Vergleich dazu. Er beschäftigt sich aber eben auch mit eben grundsätzlichen Fragen des christlichen Glaubens. Das ist ja die Aufgabe der Fundamentaltheologie, um eben auch mit anderen Religionen und anderen Disziplinen im Gespräch bleiben zu können. Wir sind sehr froh, dass wir ihn gewinnen konnten. Er ist Professor in Würzburg, aber auch eben an unserer Theologischen Hochschule Benedikt der 16., wo ich ihn auch als Professor in Fundamentaltheologie hören durfte. So möchte ich auch gleich zum Referenten überleiten. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir warten mit Spannung auf Ihren Vortrag. Dankeschön.
Bin ich verständlich einigermaßen? Ich darf mich herzlich bedanken für die freundliche Vorstellung. Ich war ja schon vor 2-3 Jahren mal da über ein Thema der Religionen. In der Predigtausbildung unseres Seminars wurde immer der Satz gesagt, ein Priester darf über alles reden, nur nicht über 10 Minuten. Und mir wurde gesagt, ich hätte jetzt als Professor die Möglichkeit, 45 Minuten mit Ihnen zu reden. Und das soll auch so bleiben, also 45 Minuten, und dann hätten wir noch Gelegenheit, 20 Minuten ins Gespräch zu kommen. Ich habe ein Gliederungsblatt austeilen lassen. Ich hoffe, die meisten haben es. Wenn nicht, schauen Sie halt beim Nachbarn oder bei der Nachbarin rein. Und dann habe ich auch für einige eine kleine Landkarte ausdrucken lassen. Also wenn Sie die auch nicht haben, dann kann ich sie mir zeigen, kann darauf hinweisen. Man kann auch beim Nachbarn nachschauen. Sie kennen vielleicht den Koran. Vielleicht haben einige von Ihnen dieses Buch gelesen. Es gibt sehr gute deutsche Übersetzungen des Koran. Eine sehr gute aus dem 19. Jahrhundert von Siegfried Rückert, ein Orientalist, der in Gedichtform auf Deutsch den Koran übersetzt hat. Es gibt sehr alte Übersetzungen. Die älteste christliche Übersetzung des Koran stammt aus dem 8. Jahrhundert von einem syrischen Christen, übertragen ins Griechische. Und die älteste westliche Übersetzung des Koran stammt von Benediktinermönchen aus Cluny, Ende des 11., Anfang des 12. Jahrhunderts. Der Koran umfasst 114 Suren, 114 Kapitel. Kapitel 1 ist ein Gebet zu Gott und Kapitel 113, 114, Sure 113, 114 sind Gebete zur Abwehr von bösen Geistern. Aber abgesehen von diesen einleitenden und abschließenden Suren ist der Koran gegliedert nach dem Prinzip der abnehmenden Länge. Das heißt, die längsten Suren stehen zu Beginn und die kürzesten Suren stehen am Ende. Er ist nicht chronologisch gegliedert, sondern nach diesem formalen Gliederungsprinzip. Die älteste Sure ist vielleicht die Sure 90 und die jüngste Sure, die sich sehr kritisch mit dem Christentum auseinandersetzt, ist die Sure 5. Also Sie sehen etwas gegliedert. Ich möchte mit Ihnen drei Suren besprechen, drei Kapitel, nämlich Sure 3, Sure 5 und Sure 19. Und das sind drei Suren, in denen ausdrücklich Jesus von Nazareth Inhalt der Darstellung ist. Um das zu tun, habe ich einen Dreischritt. Ich möchte in einem ersten Abschnitt Ihnen den Kontext der Entstehung des Koran darstellen. Was war damals religiös los in Arabien? In einem zweiten größeren Abschnitt dann die Inhalte dieser drei Suren und abschließend ein Fazit ziehen. Aber zunächst mal eine doppelte Vorbemerkung. Vielleicht haben Sie den Namen Christoph Luxemburg schon mal irgendwo gelesen oder mal gehört. Christoph Luxemburg ist ein Priester aus dem Libanon, ein Christ, maronitischer Christ, der in Saarbrücken lebt und der unter einem Pseudonym veröffentlicht, aus Angst anscheinend vor bestimmten Repressalien auf muslimischer Seite. Christoph Luxemburg hat zwei Punkte hervorgehoben, die schon sehr alt sind, wenn man den Koran liest. Es gibt nämlich im Koran eine Doppelung. Es gibt die Suren, die in Mekka geschrieben sind, in der Frühzeit Muhammads, und es gibt die Suren, die in Medina geschrieben sind, in der zweiten Phase des Lebens Muhammads. Und wenn man die Suren inhaltlich anschaut, stellt man fest, dass die Suren, die in Mekka geschrieben sind, religiöse Literatur von großem Standard und herausragender Bedeutung sind. Papst Benedikt XVI. Hat in seiner Vorlesung in Regensburg auf diese Unterscheidung hingewiesen. Die Suren in Mekka sind religiöse Suren. Die Suren in Medina verraten den Organisator, den Staatsmann, den Feldherrn, den Politiker. Sie sind oft gewalttätig, sie haben oft organisatorische Fragen im Hintergrund und sie stellen sich der Auseinandersetzung mit Judentum und Christentum. Es sind weniger religiöse Themen, es sind strittige Themen, die da verhandelt werden. Wenn man aber nun jetzt die Suren von Mekka genauer anschaut, dann stellt man fest, und das ist immer schon bekannt gewesen, dass in diesen Suren, gerade in Mekka, also vielleicht die ersten 15, 20 Jahre der öffentlichen Tätigkeit Muhammads, dass in diesen Suren sehr viele Begriffe enthalten sind, die arabisch niedergeschrieben werden, die aber kaum verständlich sind. Viele muslimische Kommentatoren weisen darauf hin und sagen, diese Worte kann man kaum verstehen. Es werden ihnen Bedeutungen unterlegt, aber es wird gerätselt. Es gibt auch unterschiedliche Auslegungen dieser Worte. Das heißt, gerade die mekkanischen Suren enthalten eine Sprache, die eigentlich wenig arabisch ist oder jedenfalls Begriffe, die wenig in der arabischen Sprache vorkommen. Die dunklen Sätze, die dunklen Worte des Korans. Christoph Luxemburg hat nun als Araber, als Libanese, sich sehr mit dem Aramäischen beschäftigt und er hat darauf hinweisen können, dass bis zum Ende des 6., eigentlich bis zum Ende des 7. Jahrhunderts, des christlichen Jahrhunderts, das Aramäische oder konkreter die syrische Variante des Aramäischen in Arabien neben dem Arabischen Staatssprache war, Amtssprache war. Das heißt, die Menschen dort haben Arabisch und Syro-Aramäisch gesprochen. Und er versucht nachzuweisen, dass viele dieser Suren, die da in Mekka geschrieben sind, niedergeschrieben sind, eigentlich besser verständlich sind, wenn man sie als Übersetzung aus dem Aramäischen nimmt, aus dem Syro-Aramäischen. Und er stellt sich die Frage, wer dann diese Texte geschrieben haben kann. Und er vermutet, dass es vielleicht christliche Texte sind. Das ist eine Behauptung, die nicht so ganz von der Hand zu weisen ist, denn es gibt durchaus Orientalisten, die eine ähnliche Position vertreten. Ein anderer Autor, ein Erlanger evangelischer Theologe, der dann später Orientalist geworden ist, Günter Lühling, er lebt noch, hat selber die Vermutung geäußert, dass von den 114 Suren des Koran unter Umständen 26 Suren vielleicht christlichen Ursprungs seien, also von christlichen Autoren geschrieben und dann in den Koran hineingekommen sind oder von Muhammad adaptiert worden sind. Und ein katholischer Theologe, Karl-Heinz Ohlig, der auch in Saarbrücken lehrt, ein Exeget und Systematiker, hat die These vertreten, dass das vielleicht sogar unter Umständen judenchristliche Texte gewesen sind, aber da werde ich gleich darauf zu sprechen kommen. Das heißt, es gibt eine durchaus bedenkenswerte Position, Luxemburg, Lühling, Karl-Heinz Ohlig, die sagen, Texte des Koran kommen aus christlichen Wurzeln. Um das einzuordnen, möchte ich Ihnen, das ist das Ende jetzt dieser ersten Vorbemerkung, möchte ich Ihnen den heutigen Stand der Koranforschung in der Orientalistik wiedergeben. Es gibt in der westlichen Orientalistik, die im 19. Jahrhundert beginnt, also die Koranforschung im Westen beginnt im 19. Jahrhundert, es gibt da zwei große Gruppen. Die eine Gruppe, die überwiegende Mehrheit, geht davon aus, dass der Koran auf eine einzige Person zurückgeht, auf Muhammad, und dass der Koran von Muhammad selber verfasst worden ist, nicht unbedingt niedergeschrieben worden ist, wahrscheinlich mündlich überliefert, und dann um das Jahr 652 herum, also um den dritten Kalifen, dann auch schriftlich fixiert worden ist. Damit übernimmt diese große Gruppe der westlichen Orientalistik das muslimische Geschichtsbild. Das muslimische Geschichtsbild sagt, um 609, 610 hat Muhammad, der Prophet, eine erste Offenbarung bekommen. Und diese Offenbarungen gehen dann bis zu seinem Tod im Jahr 632 oder 634 oder 22 oder 24 Jahre lang hindurch hat er diese Offenbarungen erhalten. Er hat sie mündlich weitergegeben und er hat sie dann schriftlich oder sie wurden dann schriftlich fixiert von der zweiten oder dritten Generation. Eine Vertreterin dieser Position, eine in Deutschland bedeutende Vertreterin dieser Position ist die Orientalistin Angelika Neuwirth, die in Berlin doziert an der dortigen Universität und die versucht, diesen Urtext zu erarbeiten. Also es soll in den nächsten 20 Jahren in Deutschland, deutsche Orientalistik macht das, ein Urtext des Koran vorgestellt werden, so wie er vielleicht von Muhammad tatsächlich verfasst worden ist. Aber diese Position, also wie gesagt, behauptet, ein Mann hat diesen Text niedergeschrieben oder diesen Text empfangen und er geht zurück auf diese eine Person, Muhammad. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es aber eine zweite Gruppe in der Koranforschung und das sind vor allen Dingen jüdische Forscher gewesen, die darauf hingewiesen haben, dass manche Texte des Koran Parallelen haben in jüdischen Texten, auch in christlichen Texten und dass es vielleicht jüdische und christliche Quellen des Koran gibt. Vertreter dieser Gruppe, eine Minderheitengruppe, aber immerhin doch eine durchaus einflussreiche Gruppe, waren zum Beispiel im 19. Jahrhundert der deutsche Orientalist, jüdische Orientalist, Abraham Geiger, Theodor Nöldecke, ein Deutscher, Ignaz Goldzieher, ein ganz bedeutender Orientalist, auch ein Jude, der in Deutschland doziert hat, Heinrich Speyer und dann jetzt vor kurzem in Oxford John Wonsbury, aber auch Günter Lühling. Das heißt, diese Gruppe stellt sich die Frage, könnte es nicht sein, dass bestimmte Texte des Koran, so wie er heute geschrieben ist, zurückgehen auf christliche oder jüdische Quellen und Texte. Und diesen Gedanken möchte ich dann im zweiten Abschnitt ein bisschen entfalten. Zweite Vorbemerkung und damit abschließend zur Vorbemerkung. Was macht denn eigentlich einen Christen oder eine Christin zum Christen oder zur Christin? Die kürzeste Beschreibung des Christseins hat der Apostel Paulus im Römerbrief formuliert. Er schreibt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist der Kyrios. Kyrios ist im Neuen Testament ein Gottestitel. Also wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Gott. Und wenn du im Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, dann bist du ein Christ oder eine Christin. Also Paulus meint aus dieser Gleichung, Jesus ist Gott, lässt sich alles andere im Christsein ableiten. Das klingt so einfach. Jesus ist Gott. Die frühen Christen und Christinnen haben bis ins 5. Jahrhundert darüber gestritten, was das bedeuten kann. Und im Grunde kann man sagen, heute noch streiten Christen und Christinnen, wie dieser Satz zu verstehen ist. Jesus ist Gott. Es gab zwei große Schulen in den ersten 4 Jahrhunderten des Christentums. Die eine große Schule ist die Schule von Alexandria. Auf dem Blatt habe ich es Ihnen gezeigt, das ja heute noch bekannt ist, die Stadt Alexandria. Damals die zweitgrößte Stadt des Römischen Reiches. Rom, Alexandria, die zweitgrößte Stadt. Alexandria, die Stadt der Bibliotheken, die Stadt der Universitäten, wichtiger als Athen. Alexandria, die Stadt, in der die Philosophie Platons, der Neuplatonismus, wiederbelebt worden ist. Alexandria, die Stadt einer großen, bedeutenden christlichen Schule. Clemens von Alexandria, Athanasius, Origenes, Kyrill von Alexandria. Die Schule von Alexandria hat in dieser Gleichung, Jesus ist Gott, immer die göttliche Seite betont. Da gibt es ein berühmtes Bild von Kyrill von Alexandria. Das Göttliche, das ist wie das Meer. Und das Menschliche in Jesus ist wie ein Essigtropfen oder wie ein Honigtropfen, der im Meer versinkt. Die Schule von Alexandria hat immer die Seite in Jesus von Nazareth betont, dass Jesus Gott ist und dass das Menschliche im Grunde keine große Rolle spielt. Gott ist das Zentrum des Nachdenkens der Schule von Alexandria. Und die Tendenz der Schule von Alexandria war allerdings dann, in die Richtung zu gehen, dass man sagte, das Göttliche ist so stark, dass das Menschliche verschwindet. Daraus entsteht dann die Radikalisierung der Schule von Alexandria, der Monophysitismus. Jesus ist eine göttliche Natur und der Mensch spielt keine große Rolle. Die zweite große Schule der Theologie, die es bis zum 4., 5. Jahrhundert gab, war die Schule von Antiochia. Antiochia heute in der Türkei, damals in Syrien, Antakya, das ist der heutige Ort, die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches. Die Schule von Alexandria war eine Schule, die sehr viel Wert legte auf die Exegese des Alten Testamentes, auf das Leben Jesu, auf die Person des Menschen Jesus von Nazareth. Wenn man will, kann man sagen, in der Gleichsetzung, beide haben das gleichgesetzt, Jesus ist Gott, aber in der Gleichsetzung hat die Schule von Antiochia die menschliche Seite sehr betont. Viele große Theologen der frühen Kirche stammen aus der Schule von Antiochia. Theodor von Obsestia, zum Beispiel die großen Kappadokier, Basilius der Große. Es gibt sehr viele antiochenische Theologen. Allerdings wurde das Menschliche so stark betont, dass man manchmal die Frage gestellt hat oder Fragen stellen konnte, was ist dann mit dem Göttlichen? Jesus ist Mensch, aber das Göttliche verschwindet fast ein bisschen. Man kann sagen, dass dieser Streit zwischen der Schule von Alexandria und der Schule von Antiochia bis zum Jahr 451, bis zum vierten Konzil, ökumenischen Konzil von Chalkedon durchgefochten wurde und weiter darüber hinaus bis zum achten Konzil, kann man sogar sagen, und dass im Grunde das Konzil von Chalkedon versucht hat, einen Kompromiss zu machen. Jesus ist wahrer Mensch, Antiochia, und wahrer Gott, Alexandria. Beide haben recht. Aber beides muss man in der Balance halten. Die Schulen sind ein bisschen gekippt. Die Tendenz, die Radikalisierung der Schule von Antiochia, Jesus ist Mensch, oder das Menschliche spielt eine große Rolle in Jesus von Nazareth, ist dann der Nestorianismus, die nestorianische Theologie, Nestorios, Patriarch von Konstantinopel, der versucht hat, diese menschliche Seite dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass er zum Beispiel sich geweigert hat, Maria die Gottesmutter zu nennen. Jesus hat den Menschen geboren, aber sie hat nicht Gott geboren. Das ist mal so das Kennzeichen der nestorianischen Schule, also als Radikalisierung der Schule von Antiochia. Dieser Streit der frühen Kirche bis zum 4. Jahrhundert, bis zum 6. Jahrhundert, bis zum 8. Jahrhundert ist ganz relevant für das Christentum in Arabien. Der Koran hat in den 5 Säulen, die allererste Säule, das Glaubensbekenntnis. Jeder Muslim betet das 5-mal am Tag, jeder Muslima. Und wenn einer das 3-mal ausspricht, dieses Glaubensbekenntnis vor 2 muslimischen Zeugen, ist er ein Muslim. Das Glaubensbekenntnis, die Schahada, Schahada heißt Zeugnis, heißt, ich bekenne, dass es keinen Gott gibt, Allah heißt Gott, außer Gott und dass Muhammad, der gesandte Rasul Gottes ist. wer das glaubt, wer das bekennt, ist ein Muslim, eine Muslima. Dieses Bekenntnis wurde am Anfang des Islam, zur Zeit Mohammeds, gegen polytheistische Gruppen ausgesprochen. Also gegen sehr viele polytheistische Gruppen, die es in Arabien gab. Aber es hat sehr bald eine antichristliche und eine antitrinitarische Position bekommen, eine Spitze bekommen. Die Muslime sagen, es gibt zwei große Sünden, durch die ein Mensch nicht zu Gott kommen kann. Alle anderen Sünden können vergeben werden. Aber zwei Sünden können nicht vergeben werden. Das ist die Sünde des Atheismus und die Sünde des Polytheismus. Alle anderen Sünden werden durch eine Zeit der Reinigung im Fegfeuer in der Hölle gereinigt und dann kommt ein Mensch zu Gott. Aber ein Atheist und ein Polytheist kommt nicht zu Gott. Die Juden waren für die Muslime kein Problem. Die glaubten an den einen Gott. Die Christen und die Christinnen waren für manche Muslime bis heute ein Problem, weil, so der Vorwurf, die Christen Gott beigesellen. Schirk heißt das arabische Wort. Wenn ich Gott eine andere Wesenheit beigeselle, dann bekenne ich, sagen die Muslime, nicht mehr den einen Gott, sondern dann bekenne ich eine Vielgottheit, dann bekenne ich einen Polytheismus und dann bin ich nicht mehr ein Monotheist. Das heißt, die Glaubensaussage des Christentums, Jesus ist Gott. Das Grundbekenntnis des Christentums hatte für die muslimischen Theologen den Unterton, da wird Polytheismus praktiziert, nicht mehr Monotheismus. Das sind die beiden Vorbemerkungen. Ich sage am Schluss noch was Abschließendes als Resümee dazu, aber das ist jetzt der Einstieg in unser Thema. Erster Punkt, Hauptpunkt, der Kontext der Entstehung des Koran. Also was ist denn damals gewesen in dieser Region, in dieser arabischen Halbinsel, als Muhammad den Koran als Offenbarung empfängt, wie er sagt? Es gab damals dort drei religiöse große Gruppen. Die erste große Gruppe, die in Arabien zu der Zeit Mohammeds lebendig war, war der Glaube der arabischen Stämme, der, so sagen viele, ein Polytheismus war. Manche sagen vielleicht eher so ein Henotheismus. Man hat aus den vielen polytheistischen Gottheiten hat man eine Gottheit für sich genommen, henotheistisch. Manche von den Arabern waren allerdings schon auf dem Weg zum Monotheismus. Diese Gottsucher in Arabien vor Muhammad, die an den einen Gott glaubten und sagten, es gibt nur einen Gott, nicht einen Gott, der für mich wichtig ist, sondern einen Gott überhaupt, nannte man Hanif-Sucher. Und manche sagen, dass Muhammad vielleicht einer von diesen Hanif, von diesen Gottsuchern war. Der Ort, in dem er aufwächst, Mekka, ist bekannt schon in der Antike. Der griechische Geograph Ptolemäus hat diesen Ort besucht im ersten Jahrhundert vor Christus und hat ihm den Namen Makoraba gegeben. Makoraba heißt Kultort, manche übersetzen es mit Dalsenke, aber Kultort. Mekka war nicht eine Handelsstadt, auch, aber Mekka war vor allen Dingen ein religiöses Zentrum. Und wichtig für Mekka war die Kaaba. Kaaba, ein Ort, also ein Haus heute, 12 Meter hoch, 18 Meter breit, mit einem schwarzen Meteoritenstein an der Außenwand angebracht. Diese Kaaba bestand schon vor Muhammad und war, so sagen archäologische Ausgraben des 19. Jahrhunderts, heute kann man keine Ausgrabungen mehr machen, im 19. Jahrhundert haben westliche Archäologen dort Ausgrabungen gemacht, war ein Ort der Verehrung für viele Gottheiten. Manche sagen sogar, dass sogar ein Bild Jesu dort gewesen sein soll im 19. Jahrhundert. Ob das dann später dazu kam oder ob es ursprünglich dort war, ist eine große Frage. Heute ist der innere Teil der Kaaba leer. Also damals vor Muhammad war das ein Verehrungsort für viele Gottheiten. Vor allen Dingen drei Gottheiten wurden dort verehrt, nämlich drei weibliche Gottheiten. Lat, Uzza oder Uzza und Manna, das R fällt weg, das ist verdruckt. Diese drei Gottheiten, diese drei weiblichen Gottheiten, galten als Töchter eines großen Gottes, der keinen Namen hatte und der immer nur beschrieben wurde als Allah, Al-Ilau. Al ist der Artikel, der, und Ilau, das ist das semitische Wort, das auch im Aramäischen gibt, das Wort El, El, Elohim, der Gott. Al-La ist eine Kontraktion von Al-Ilau, das semitische Wort der Gott. Und dieser Hochgott, der einer von vielen war, aus dem alle anderen entstanden sind, war dann die Bezugsperson, die im Hintergrund stand für diese drei Göttinnen, die praktisch angerufen wurden. Diese drei Göttinnen spielten in der praktischen Frömmigkeit die große Rolle. Der große Gott wurde nie angerufen. Er wurde in der Not angerufen, wenn einer mal ganz große Probleme hatte. Aber im praktischen Alltag spielt er keine große Rolle. Da wurden die drei Göttinnen angerufen, immer wieder. Und sie wurden angerufen meistens vor großen Steinen, die nicht behauen waren, die besondere Form hatten. Und dann vor allen Dingen vor diesem Meteoritenstein in der Kaaba in Mekka. Später hat dieser Gott dann noch einen Namen bekommen, dieser Großgott Hubal. Aber auch dieser Eigenname hat dann nicht dazu geführt, dass die Leute ihn angerufen haben. Im Grunde kann man sagen, dieser Großgott wurde zwar bekannt, aber er spielte keine Rolle in der Frömmigkeit der Araber. Das ist die eine große Gruppe, die es zur Zeit Mohammeds gab, mit denen er kämpft, mit denen er streitet, mit denen er sich auseinandersetzt. Die zweite Gruppe, mit denen Mohammed sich auseinandersetzt in Arabien, in Mekka, aber später vor allen Dingen in Medina, ist die jüdische Komponente. Es gab damals in Arabien eine sehr große jüdische Gemeinde, vor allen Dingen im Nordwesten, also Richtung Ägypten zu, in Oasen, in Städten. Die Juden waren Handwerker, sie waren Bauern, sie waren Händler, sie hatten wenig Gelehrte. Es gab wenig Rabbinen, sie hatten auch kein Geld wahrscheinlich für Gelehrte und für Schulen, aber sie waren durchaus einflussreich. Sie haben auch ihre Frömmigkeit praktiziert. Und am Süden, bei Aden, ungefähr also im Süden dieser Halbinsel, gab es 200 Jahre lang ein jüdisches Königreich, das dann so um das Jahr 500, 540 von einer christlich-äthiopischen Expedition, die von Äthiopien kam, zerstört worden war. Also damals gab es sogar ein jüdisches Königreich im Süden von Arabien, das eine große politische Rolle gespielt hat bis zum Jahr 540, also etwa so 30 Jahre vor der Geburt Muhammads. Muhammad hat eine große Auseinandersetzung geführt mit den Juden, vor allen Dingen in Medina. In Mekka gab es wenig Juden, aber in Medina gab es die Hälfte der Bevölkerung in Medina waren Juden, drei jüdische Stämme. Und er hat den einen Stamm hat er aus der Stadt vertrieben, den zweiten Stamm hat er aus der Stadt mehr oder weniger hinausgedrängt unter Hinterlassung des Besitzes. Und der dritte Stamm wurde ausgerottet. Da gibt es eine Szene auch im Koran, wo beschrieben wird, wie Mohammed aufgrund einer Belagerung der Stadt Medina durch die Mekkaner den Eindruck hatte, dass diese Juden unsichere Kantonisten waren. Und dann hat er nach dem Sieg über die Mekkaner, als die Mekkaner abgezogen sind, 600 jüdische Männer hinrichten lassen und diesen Stamm da praktisch zum Ende geführt, also praktisch töten lassen. Wobei de facto das nicht er getan hat, sondern ein Feldherr der Leute von Medina. Muhammad hat gesagt, was er tut, das sagt. Also von daher kann man sagen, er hat die Verantwortung gehabt, er hat es nicht praktisch durchgeführt. Man kann sagen, dass in Medina die Einschätzung des Judentums durch Muhammad immer kritischer wird. Er hat, bis er nach Medina zog, eine Gebetsrichtung immer gehabt nach Jerusalem. Wenn Sie auch die Frömmigkeitsformen des Islam anschauen, kann man sagen, ursprüngliche Gebetsform, drei Gebete am Tag, heute sind es fünf, das ist jüdisch. Die Gebetsrichtung nach Jerusalem bis Medina, bis 622, ist jüdisch. Das ist eine jüdische Frömmigkeit gewesen, das Gebet nach Jerusalem auszurichten. Und viele Texte des Koran beziehen sich auf große jüdische Texte, vor allem des Alten Testaments, die Erschaffung der Welt, die Sintflut, die Arche Noach, Kain und Abel, die Könige David, Salomo, dann einige Propheten, Elia vor allen Dingen. Das sind alles Gestalten, die im Koran erwähnt werden. Also große Texte des Alten Testaments sind durchaus im Koran aufgenommen. Also er hat immer einen Versuch gehabt, mit den Juden ins Gespräch zu kommen, mit ihnen zusammenzubleiben, aber in Medina bricht das auseinander. In Medina endet er die Gebetsrichtung, er betet dann nach Mekka gerichtet. Und seit der Zeit beten auch Muslime jetzt nach Mekka gerichtet. Es gibt eine Sure, die in diesem Kontext immer erwähnt wird, Sure 5, 82. Wenn du, sagt der Engel Gabriel zu Mohammed, wenn du dich umschaust auf der Welt, dann wirst du feststellen, dass unter allen Menschen, die Polytheisten und die Juden, dir und deinen Anhängern immer feindlich sein werden. Immer feindlich sein werden. Das ist nicht eine Beschreibung der Vergangenheit, das ist eine Zukunftsaussage. Die Polytheisten und die Juden werden dir immer feindlich sein. Wobei Mohammed mit den Juden theologisch kein Problem hatte. Sie sind Monotheisten, sie sind auch gerettet, werden auch gerettet, kommen auch zu Gott. Er hat Probleme des Umgangs der Juden, weil sie ihn nicht anerkennen, weil sie seinen Prophetenanspruch nicht anerkennen, weil sie von ihm Zeichen fordern, die auch Paulus abgelehnt hat. Die Juden fordern Zeichen und er diese Zeichen ihnen verweigert. Das ist die zweite große Komponente, die jüdische Komponente, die im Koran eine große Rolle spielt, aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist ja das Christliche, die christliche Quelle und jetzt die christliche Prägung. Da muss ich aber auch unterscheiden, da gibt es drei Gruppen des Christentums. Die erste große Gruppe des Christentums, die Mohammed prägt, das sind, ich nenne es mal, die verschollenen Judenchristen. Was sind denn Judenchristen? Judenchristen sind eigentlich vom Wortlaut her Menschen, die aus dem Judentum stammen und Christen oder Christinnen geworden sind. Alle, hat das Zweite Vatikanische Konzil gesagt, alle großen Gestalten der frühen Kirche sind Judenchristen in diesem Sinn. Maria war eine Judenchristin, die 12 Apostel sind Judenchristen, Paulus ist ein Judechrist. Also alle, die aus dem Judentum stammen und Christen und Christinnen werden, sind Judenchristen, in einem, wenn sie wollen, Abstammungssinn. Man unterscheidet aber noch eine zweite Bedeutung von Judenchristen. Judenchristen in dieser zweiten Bedeutung sind Menschen, die aus dem Judentum stammen, aber der Meinung sind, dass das jüdische Gesetz auch nach ihrer Konversion zum Christentum für sie noch weiter besteht. Diese zweite Gruppe der Judenchristen, also eine Partei in der frühen Kirche, die der Meinung waren, dass das jüdische Gesetz, die Tora, die Speisegebote und das mosaische Gesetz auch für die Juden, die Christen geworden sind und sogar für die Heiden, die Christen und Christinnen werden, weiter bestehe, sodass man im Grunde erst Jude werden musste, um Christ werden zu können. Diese zweite Gruppe, die judaisierenden Judenchristen, waren die großen Gegner des Paulus. Paulus war als Jude der Gegner dieser Gruppe und die Gestalt, die große Gestalt der Judenchristen, derjenige, der so quasi ihre Inkarnation, ihre programmatische Inkarnation war, war der Herrnbruder Jakobus der Gerechte, ein Verwandter Jesu, der nach dem Weggang des Petrus in Jerusalem Bischof von Jerusalem war. Der Herrnbruder Jakobus, von dem die Rede in der Apostelgeschichte ist, Apostelgeschichte 15 oder Galaterbrief 2. In Antiochia wird der Streit ausgefochten zwischen Paulus, der sagt, das jüdische Gesetz gilt nicht mehr, die Beschneidung gilt nicht mehr. Paulus schreibt im Galaterbrief, wer sich noch beschneiden lässt, wenn sich einer noch beschneiden lässt nach dem Tod Jesu, dann ist Jesus umsonst gestorben. Die Beschneidung gilt nicht mehr, auch für Juden nicht mehr. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, Jakobus der Gerechte, der im Tempel geht, der im Tempel betet, der das Gesetz hält, die Speisegebote hält, der mit Heiden nicht isst, auch wenn sie Christen sind, das ist die andere Gruppe. Petrus, so schreibt die Apostelgeschichte, so schreibt auch der Galaterbrief im zweiten Kapitel, Petrus hat versucht, zwischen beiden Gruppen zu vermitteln. Deswegen wird er kritisiert von Jakobus den Gerechten, von seinen Anhängern, und er wird kritisiert von Paulus. Also Petrus hat so versucht, zwischen beiden Gruppen zu vermitteln, zwischen den Liberalen, wenn sie wollen, den Konservativen. Aber von beiden wird er kritisiert und von beiden wird er auch tatsächlich auch zur Rede gestellt. Paulus nennt ihn einen Heuchler und die Jakobus in Galater 2 und Jakobus der Gerechte wirft ihm vor, dass er das Judentum verrate. Das heißt, das Zentrum des Judenchristentums in dieser Richtung war die jüdische Gemeinde, judenchristliche Gemeinde von Jerusalem mit der Gestalt Jakobus des Gerechten. Vielleicht auch Pharisäer, die dann Christen geworden sind, die es vertreten. Interessant ist, als Paulus Christ wird, auf dem Weg nach Damaskus, Syrien, und dann Christ geworden ist, als er Jesus sieht, geht Paulus in die Arabia. Er geht nach Arabien. Galater 1, 17 bis 18. Ich war 3 Jahre lang in Arabien. Ja, wo war er denn? Also alle rätseln, welchen Leuten war er denn? Ja, in Arabien waren damals die Nabatäer. Es war so ein arabischer Stamm mit dem Hauptsitz Petra. Wenn Sie mal in Jordanien waren, gehen Sie mal in diese Felsenstadt. Das war das Zentrum, ein Handelsvolk, die Nabatäer. Der König der Nabatäer, Aretas IV., hat Paulus dann verfolgt bis Damaskus. Da war er wahrscheinlich in diesem ostjordanischen Land, aber es hatte offensichtlich dort Gemeinden gegeben. Welche Leute, was waren das für Theologen, die da, also welche Richtung haben diese christlichen Gemeinden dort vertreten? Waren das Paulus-Anhänger? Paulus ist erst gekommen, also wahrscheinlich eher nicht. Ja, wo kamen die dann her? Ein Hinweis gibt uns der Bericht eines Kirchenhistorikers des 4. Jahrhunderts, Eusebius von Caesarea. Eusebius von Caesarea erzählt, als der jüdisch-römische Krieg ausbrach im Jahr 67 bis 70, als dann Jerusalem zerstört wird im Jahr 70 und 73, da geht die jüdische Gemeinde nach dem Tod des Jakobus nach Pella. Nicht Petra, Pella. Und Pella liegt in Arabien. Das heißt, die judenchristliche Gemeinde von Jerusalem flüchtet im Jahr 67 nach Arabien. Einige sind zurückgekommen, andere sicher nicht. Einige sind dort geblieben. Von daher vermuten manche, dass diese Judenchristen sich in Arabien aufgehalten haben und dort weiter als Judenchristen gelebt haben. Interessant ist, aus dem 3. Jahrhundert und 4. Jahrhundert wissen wir von einigen Autoren, christlichen Autoren, die durch Arabien, durch Syrien reisen, dass es dort verschiedene Gruppen gab, die verschiedene Namen hatten. Sekten hießen die, judenchristliche Sekten. Ein Name war Ebioniten. Das Wort Ebionim heißt die Armen. Das war eine judenchristliche Sekte, die dort in Arabien und Syrien durchaus verbreitet war. Andere Namen, die sie sich beilegten, war Nazaräer oder Nazaräer. Da steckt vielleicht das Wort Nazareth drinnen. Jesus, der erste Name der Christen war nicht Christen, sondern der erste Name der Christen war Nazarener, so wie Jesus auch der Nazarener hieß. Also Leute wie Jesus von Nazareth. Diese Nazaräer oder Nazaräer, also irgendwas hat es mit Nazareth zu tun. Manche sagen, es kommt vielleicht auch von dem aramäischen Wort, dass man da übersetzen kann, die genau beobachten, die genau die Gesetze halten. Nassara. In diesem Kontext ist interessant Sure 5, 82 bis 83. Ich habe gesagt, die Sure 5, 82 heißt, wenn du dich umschaust auf der Welt, dann stellst du fest, du Muhammad, dass die Gegner von dir und deinen Anhängern immer sein werden, die Polytheisten und die Juden. Und dann heißt es weiter, Sure 5, 83, und wenn du dich weiter umschaust auf der Welt, dann wirst du feststellen, dass unter allen Menschen diejenigen, die am meisten in Liebe verbunden sind, die sich nennen Nassara. Was sind diese Nassara? Also in allen deutschen Koranübersetzungen heißt es, die sich nennen Christen. Unter allen Menschen auf der Welt sind die Christen euch am nächsten. Eine interessante Aussage des Islam. Und in Liebe verbunden als Verheißung. Aber sind das Christen? Sind das Christen? Oder was für Christen sind das? Manche sagen, das syrische Wort Nassara ist das Wort für Nazarener. Und vielleicht ist das eine Umschreibung dieser Nazaräer, einer judenchristlichen Sekte, die auf Jesus sich bezieht, aber die sich Muhammad verbunden fühlt. Im Koran heißt es weiter, wenn diese Nassarer zu Muhammad kommen, in allen Koranübersetzungen heißt diese Christen, wenn diese zu Muhammad kommen und die Botschaft Muhammads über Jesus hören, dann brechen in ihren Augen Tränen aus und die Tränen fließen über und sie sagen, das haben wir immer schon so geglaubt. Dieser Hinweis, das ist alles ein bisschen gerätselt, aber es ist vielleicht gar nicht so weit weg, hat einen evangelischen Theologen, bedeutenden Kirchenhistoriker Adolf von Harnack, der im Jahr 1900 ein wesentliches Buch geschrieben hat über diese ganze Auseinandersetzung, zu der Frage verführt, könnte es nicht sein, dass diese judenchristliche Gruppe, die in Arabien offensichtlich präsent war und von der im 3., 4. Jahrhundert erzählt wird, dass es Judenchristen waren, dass die so quasi Muhammeds christliche Gesprächspartner waren und dass er von ihnen Aussagen über Jesus von Nazareth gehört hat, die dann in den Koran eingegangen sind. Das Problem ist allerdings, was diese Judenchristen geglaubt haben, wissen wir nicht. Wir haben keine Bücher von ihnen. Wir haben keine Texte von ihnen. Wir haben nichts von ihnen geschrieben. Wir haben nur Fragmente. Und wir haben Berichte aus dem 3., 4. Jahrhundert, wo sie als judenchristliche Sekte dargestellt werden. Also sie haben nichts mit den Großkirchen zu tun. Offensichtlich sind diese Leute Menschen gewesen, die das großkirchliche Dogma abgelehnt haben. Das großkirchliche Dogma, das sagt, Jesus ist der Kyrios, Jesus ist Gott. Wie sie es abgelehnt haben, welche Christologie sie vertreten haben, das wissen wir nicht. Und dass sie Jesus bedeutend sehen, sonst wären sie ja keine Christen, bringt ja zum Ausdruck, dass sie sich Christen nennen. Aber man kann ja sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, aber er wird zum Sohn Gottes gemacht. Man nennt das Adoptionschristologie oder Jesus ist ein besonderer Prophet, der besonders herausragend ist. Alle Menschen überragt, aber nicht der Sohn Gottes. Das waren die Nestorianer etwa, diese Position. Also was die genau vertreten, wissen wir nicht. Aber es könnte sein, dass tatsächlich da eine gewisse Quelle ausfindig zu machen ist, mindestens mit diesem Begriff der Nassara. Ein Autor, der für diese, den wir historisch kennen, also ein Judenchrist, der aus dem 2., 3. Jahrhundert stammt, El-Kasai, von dem wissen wir, dass er behauptet hat, Jesus ist in der Taufe am Jordan zum Sohn Gottes gemacht worden. Also er ist nicht gezeugt worden als Sohn Gottes, sondern zum Sohn Gottes gemacht worden in der Taufe am Jordan. Da hätten sie so eine Adoptionschristologie. Das ist die eine Einflussmöglichkeit des Christentums auf den Koran. Die zweiten Bezugsnummer kann ich ganz schnell fassen. Das ist jetzt interessant. Im 4. Jahrhundert hat ein christlicher Reisender, ein Bischof, Epiphanius von Salamis, hat dieses Gebiet bereist, Ägypten, Syrien und Arabien. Und man hat das Gefühl, dieser Epiphanius von Salamis, ein Bischof, der sucht überall, wo es geht, Häresien. Also er hat offensichtlich Spaß daran, überall Häresien zu finden. Er identifiziert in dieser Zeit, in dieser Region, 20 vorchristliche Häresien und 60 christliche Häresien. Und man hat immer das Gefühl, gut, dass er wieder eine gefunden hat, wieder eine neue Häresie. Hat ein Buch darüber geschrieben. Er spricht also von 80 Häresien, die in der Zeit gab. Und das weist darauf hin, dass diese Region, manche sagen, so eine religiöse Ursuppe war. Ein Gebrodel von Meinungen, von Auseinandersetzungen, von bestimmten Theorien synkretistischer Art, wo verschiedene Positionen miteinander im Gespräch waren und immer wieder neue Gruppen entstanden sind, Sekten, neue religiöse Gruppen, Manichäer, Mandäer, die Mandäer, das ist so eine Ecke, die es heute noch gibt, so eine jüdische Taufsekte, die es im Irak noch gibt, also eine Vielzahl von religiösen Gruppen. Viele von ihnen gnostizistisch oder gnostisch geprägt. Und beim Gnostizismus ist oft so die Idee des Dogetismus im Hintergrund. Was ist Dogetismus? Das ist so eine Theorie, die auch zusammenhängt mit dem Monophysitismus. Gott kann nicht leiden. Gott ist so groß, dass er nicht sterben kann. Christus kann doch am Kreuz nicht sterben. Dann ist am Kreuz ein Scheinleib gekreuzigt worden. Nicht Gott, sondern das hat nur so ausgeschaut, als ob Gott am Kreuz starb. Dogetismus ist die Meinung, dass Jesus am Kreuz hing, aber nur ein Scheinleib hing oder nur eine Illusion hing. Der Mensch, der Gott, kann doch nicht am Kreuz sterben. Also Monophysitismus geht so in die Richtung des Dogetismus und das hängt oft mit dem Gnostizismus zusammen, der bis zum 3., 4. Jahrhundert der große Gegner des Christentums war. Gnostizismus, bloß als Klammerbemerkung, Sie wissen, dass es 4 kanonische Evangelien gibt, Synoptiker und Johannes, nur 4, es gibt aber 34 Evangelien, also es gibt noch 30 andere, alle sind, das sind gnostizistische Evangelien, zum Beispiel das Evangelium nach Maria von Magdala, das Evangelium des Petrus, das Evangelium des Judas, das Evangelium des Barnabas und so weiter, das sind 30 andere. Viele von ihnen wurden entdeckt südlich von Alexandria in einer Bibliothek in Nakamati und das Jahr 1946, diese Evangelien. Der Unterschied zwischen den heutigen Evangelien und diesen gnostizistischen Evangelien ist, dass die heutigen Evangelien versuchen, die Jünger Jesu als Gruppe darzustellen. Petrus ist der Sprecher, aber die Jünger Jesu sind 12. Jesus spricht zu allen. In den gnostischen Evangelien ist nur eine Person immer wichtig. Maria von Magdala oder Judas oder Philippus oder Barnabas. Und Jesus spricht im Grunde zu den Jüngern, aber er spricht das Wesentliche und das Eigentliche nur mit dieser einen Person. Man hat mal im Mittelalter mal darüber gestritten, ob Jesus gelacht hat. Im Neuen Testament steht zwar, dass Jesus geweint hat, aber er steht nicht, dass er gelacht hat. Thomas von Aquin hat gesagt, Jesus war ein Mensch und dann muss er auch gelacht haben. Zum Menschen gehört auch das Lachen dazu. Der Jesus der gnostischen Evangelien lacht nur. Er lacht nur. Aber er lacht sarkastisch und spottend über die 11 anderen Jünger, die nichts verstehen. Während Judas oder Maria von Magdala oder, keine Ahnung, der Philippus das versteht. Du verstehst es, die anderen haben doch keine Ahnung. Was ich dir sage, Maria von Magdala, heißt, das sage ich keinem anderen. Das heißt, die gnostischen Evangelien hatten so eine eigene Überlieferungsfigur, die da eine Rolle spielt. In diesen gnostischen Evangelien wird aber auch sehr oft und sehr gerne die Kindheit Jesu des Langen und Breiten erläutert. Die Kindheit Jesu spielt in den kanonischen Evangelien keine große Rolle. Sie haben die Kindheitsgeschichten des Matthäus und des Lukas. Bei Markus gibt es keine Kindheitsgeschichte und es gibt auch bei Johannes keine Kindheitsgeschichte. Allerdings kann man dazu sagen, die Kindheitsgeschichte des Markus und Matthäus ist sehr knapp. Da wird gesagt, er ist geboren, dann ist er in Jerusalem gewesen, dann ist er aufgewachsen bei den Eltern. Mehr ist eigentlich nicht erzählt von der Kindheitsgeschichte. Die Kindheitsgeschichten der gnostizistischen Evangelien sind sehr detailliert. Da wird erzählt, dass Jesus als kleines Kind einen anderen Jungen leider von der Mauer stößt. Der Junge stirbt, aber Jesus weckt ihn auf. Da wird erzählt, dass Jesus aus Ton Vögel formt, in den Himmel schmeißt und die Vögel flattern davon, die Wunder wirkt. Da wird erzählt, dass Jesus einer Frau, die vorbeikommt, die nichts zu essen hat, das Kind Jesus alles Mögliche zum Essen gibt. Also die Kindesevangelien schildern ein wundertätiges Kind, das von Anfang an schon Wundertäter ist. Diese gnostizistischen Kindheitsgeschichten oder die Kindheitsgeschichten des gnostizistischen Evangeliums sind vor allen Dingen das Brotevangelium des Jakobus, das Kindheitsevangelium des Thomas und das arabische Kindheitsevangelium. Alles Schriften des 2. und 3. Jahrhunderts, die einerseits betonen, dass eine Person der Empfänger der Offenbarung ist und andererseits detailliert berichten, was der kleine Jesus getan hat als Wundertäter. Das ist Ägypten und Syrien. Dann auf der anderen Seite des Persischen Sassanidenreich. Das ist der zweite Einfluss. Das Sassanidenreich, das waren die Perser, das waren im Grunde Zoroaster-Anhänger, also die zarathustrische Religion. Aber es gab im Perserreich Christen. Was für Christen gab es im Perserreich? Das waren keine großkirchlichen Christen, das waren die Christen, die von Antiochia kamen. Im Ende des 3. Jahrhunderts hat der damalige Herrscher des Perserreiches hat die Stadt Antiochia überfallen und hat die ganze christliche Bevölkerung, die Antiochener, Jesus, das nestorianische Element, nach Persien transferiert und hat eine eigene Kirche mindestens initiiert, die nestorianische Kirche, die noch Marco Polo kennengelernt hat, die bis zum 13., 14. Jahrhundert die große Missionskirche des Ostens war. Es gibt Bischöfe, nestorianische Bischöfe in China, in der Mongolei. Es gibt Missionsbewegungen der nestorianischen Kirche bis nach Vladivostok, also bis nach Sibirien hinein. Das heißt, diese Kirche war eine Missionskirche, sie war aber eine nestorianische Kirche. Weiterer Einfluss auf Arabien. Und die dritte Gruppe, das ist Äthiopien unten, das ist das heutige Äthiopien. Äthiopien war immer schon von Alexandria beeinflusst. Der Patriarch von Äthiopien war dem Patriarchen von Alexandria unterstellt. Und ich habe gesagt, Alexandria, das sind die Monophysiten. Das ist diese Ecke, Jesus ist Gott. So massiv, dass dieses äthiopische Christentum schon fast mit einem tritheistischen Glauben identifiziert wurde, immer so drei Personen, die so quasi als drei Götter gleich nebeneinander stehen. Jetzt zu den Jesus-Suren des Koran. Sure 3, die Sippe Imams. Im Koran werden, im Islam werden die Suren nicht nummeriert, sondern da wird ein Name gegeben, also die Sippe Imams. Gemeint ist die Sippe Abrahams. Sure 5, der Tisch. und Sure 19 Maria. Die einzige Frau, die im Koran erwähnt wird, ist Maria, die Mutter Gottes. Es gibt keine andere Frau, die namentlich im Koran erwähnt wird. Das sind die drei Suren. Jesus wird im Koran in 16 Suren erwähnt, aber drei handeln nur von ihm, nämlich die Sure 3, die Sure 5, die Sure 19. Jesus heißt im Koran immer Isa, das könnte auch ein syrisches Wort sein für Jesus, der Sohn Marias. Und manchmal heißt er nur der Sohn Marias. Von Josef ist keine Rede. Josef wird gar nicht erwähnt, wird auch mit ihm im Namen erwähnt. Jesus, der Sohn Marias. Also wie gesagt, in diesen drei Texten, drei Inhalte dieser Jesus-Suren möchte ich Ihnen vorstellen. Erstens die Geburt Jesu, zweitens Kreuzigung und Erhöhung und drittens die Botschaft Jesu in der Darstellung des Koran. Also was sagen diese drei Suren? Wenn Sie es mal nachlesen wollen, können Sie es ja auch dann mal tun. Was sagen diese drei Suren über die Geburt Jesu, über die Kreuzigung Jesu und was sagen sie über die Botschaft Jesu, was Jesus nach der Aussage des Koran eigentlich gepredigt haben soll? In Sure 3 und Sure 5, Sure 5 wahrscheinlich die älteste, also jüngste Sure des Koran, die letzte Sure des Koran, Sure 3 vielleicht aus Medina und Sure 19 aus Mekka, wird erläutert, dass Maria Jesus jungfräulich geboren hat. Die Aussage, dass Jesus durch eine Jungfrauengeburt geboren ist, ist eine Glaubensaussage des Islam. Jesus ist jungfräulich geboren, er hat keinen menschlichen Vater gehabt. Das macht ihn nicht zum Sohn Gottes für den Islam, aber es macht ihn zu einem herausragenden Propheten. Es heißt im Koran, in der Sure 3, Gott sagt zu Maria, so ist es, und weil es so ist, ist es auch so. Das heißt, du hast keinen Mann, du hast auch keinen Vater für diesen Isa. Diese jungfräuliche Geburt wird erzählt, hat sich folgendermaßen abgespielt. Der Engel Gabriel kommt zu Maria und Maria ist im Tempel von Jerusalem und webt den Vorhang, der dann zerreißt, als Jesus gekreuzigt wird. Im Neuen Testament steht auch die Rede von Johannes Evangelium, dass der Vorhang im Tempel zerreißt, als Jesus stirbt. Also dieser Vorhang, der dann zerreißt im Neuen Testament, wird im Koran von Maria angefertigt. Maria webt diesen Vorhang. Und da kommt der Engel Gabriel zu ihr und dann dieselbe Szene wie im Lukas-Evangelium und auch im Matthäus-Evangelium. Wie soll ich ein Kind zeugen, wie soll ich ein Kind empfangen, wenn ich keinen Mann erkenne? Gott sagt, Gabriel wird das tun auf seine Weise und dann empfängt sie. Josef, der nie erscheint, der nie mit Namen genannt wird, spielt auch keine große Rolle. Ist dann noch die Rede davon, dass Maria sich flüchtet vor den Anfeindungen ihrer Nachbarn, uneheliche Geburt. Sie flüchtet sich allein nach Ägypten und auf dem Weg nach Ägypten hungert sie und dürstet sie. Das Kind ist auf ihrem Arm. Das Kind sagt zu einer Palme, die sich neigt, dass sie einen Palm, so einen Kokosnuss runterfallen lassen soll. Und dann nähert sich Maria aufgrund des Wortes des Wundertäters, des kleinen Kindes, von diesem Palm. Und dann kommt noch ein Wasserstrom aus der Erde. Maria trinkt von diesem Wasser. Das Wasserstrom, das der Sohn aus der Erde herausbringt. Und dann kritisiert der drei Tage alte Jesus die Juden und wirft ihnen vor, dass sie von Gott gar nichts begreifen. Maria hat mich nicht unehelich empfangen, sondern Maria hat aufgrund des Wortes Gottes mich ohne Vater empfangen. Also Jesus wirft den Juden vor, dass sie Maria nicht richtig rechtfertigen. Der junge Jesus, drei Tage alt, spricht schon und dann noch das Vogelwunder. Jesus wirft die Lehmtauben oder Lehmvögel in die Luft, die flattern davon. Frage, woher weiß der Koran diese Geschichte? Na gut, die Muslime sagen, das ist die Offenbarung Gottes durch Gabriel, die Mohammed empfangen hat. Der Bericht, dass Maria im Tempel den Vorhang webt, der Bericht, dass ein Palmwunder sich ereignet auf der Flucht nach Ägypten, der Bericht, dass der drei Tage alte Jesus zu den Juden spricht und der Bericht, dass Vögel aus Lehm in den Himmel flattern, stammt aus dem Brottevangelium des Jakobus, aus dem Kindheitsevangelium des Thomas und aus dem arabischen Kindheitsevangelium, also gnostizistische Schriften des dritten Jahrhunderts. Man kann sagen, das sind Parallelen. Man kann sagen, es sind Quellen. Die Muslime würden sagen, das sind Parallelen, zufällig halt, das ist halt auch. Manche würden sagen, ich sage, das könnten Quellen sein.
Zweite Aussage. Kreuzigung und Erhöhung. Es gibt einen merkwürdigen Satz des Koran, der wirklich sehr schwierig ist. Die Sure 4, die in Medina geschrieben wird. In der Sure 4 hat sich Mohammed mit den Juden wirklich gefetzt, wirklich gestritten. In der Sure 4 wendet er sich an die Juden und sagt, ihr Juden, ihr wart zu allen Zeiten, wart ihr die Verfolger Gottes. Zu allen Zeiten habt ihr die Propheten getötet. Und ihr habt sogar, Sure 4, 175, 176, ihr habt sogar Jesus, den Propheten, ans Kreuz geschlagen. Aber es erschien ihnen nur so, als ob sie ihn gekreuzigt hätten. Wie soll man diesen Satz verstehen? Es erschien ihnen, den Juden, nur so, als ob sie ihn gekreuzigt hätten. Es gibt zwei Theorien. Die eine Theorie ist die Togetismus-Theorie. Die wird von einer Minderheit von Muslimen vertreten. Die Kommentare der Muslime, die sagen, das ist eher, also das ist eine kleine Gruppe der muslimischen Kommentare, die sagen, es war ein Scheinleib. Es schien ihnen so, sie hatten eine Halluzination, es ist nicht Jesus. Irgendjemand ist, das hat ihnen nur so, es war gar nichts am Kreuz gehangen, sie hatten nur das Gefühl, dass da was hängt. Also eine Halluzination. Es schien ihnen nur so, als ob sie ihn gekreuzigt, man kann ihn ja gar nicht, Jesus ist erhöht worden, direkt ist gar nicht gestorben. Die Mehrheit, Togetismus ist allerdings die Position von Alexandre, der gnostizistischen Monophysiten. Es gibt die Mehrheit der muslimischen Kommentatoren sagen, es war ein anderer Mensch, der da starb und den Gott durch ein Wunder mit dem Bild Jesu oder mit dem Gesicht Jesu ans Kreuz geschlagen habe. Es gibt dann schon verschiedene Theorien. Simon von Cyrene, der dann so als Bild am Kreuz hängt. Oder der Mörder, der Jesus bedroht hat, ein gewisser Titanus, der dann da hängt. Oder vielleicht sogar Judas selbst, den Gott so quasi in einer göttlichen Ironie mit dem Bild Jesu, also der dann am Kreuz stirbt. Wenn Sie fragen, wo ist denn diese Information her, dass da ein anderer Mensch am Kreuz hängt und nicht Jesus, ein anderer verwechselt worden ist mit Jesus? Brotevangelium des Jakobus, Kindheitsevangelium des Thomas, arabisches Kindheitsevangelium, gnostizische Texte des 2. und 3. Jahrhunderts, die diese Substitutionstheorie vertreten. Es war ein anderer, der da am Kreuz starb, nicht Jesus selbst. Drittens, die Botschaft Jesu in der Darstellung des Koran. In der Sure 5, ich habe gesagt, die letzte Sure, die der Koran, wahrscheinlich die Mohammed aufschreibt, also die jüngste Sure des Koran, hat in den Versen 110 bis 120 so eine radikale Auseinandersetzung mit der Botschaft, mit der christlichen Botschaft. Und da ergibt sich, dass für den Koran, also für Mohammed, im Grunde mit den Christen nur ein einziger Dissenspunkt besteht. Ein einziger Punkt. Das ist die Einschätzung der Person Jesu im Christentum. In keinem anderen Punkt widerspricht der Koran der christlichen Lehre. Nur in der Einschätzung der Person. Da gibt es ein Gespräch zwischen Gott und Jesus. Und da sagt Gott, so wird in der Sure dargestellt, sagt Jesus so quasi vor, hast du ihnen denn gesagt, hast du den Christen gesagt, dass sie dich als Gott verehren sollen? Und auch Maria als Göttin anrufen sollen? Hast du ihnen das gesagt? Und da sagt Jesus, nein, ich habe das nie gesagt. Ich habe immer nur gesagt, mein Gott, mein Vater. Ich habe ihnen nur gesagt, sie sollen Gott, den Vater, anrufen. Ich habe das nie gesagt. Die Jünger haben das verkehrt gemacht. Also die Jünger werden quasi verantwortlich gemacht für diese falsche Botschaft. Jesus gilt als Prophet und als Gesandter. Das ist wichtig. Propheten gab es viele. Viele Propheten werden anerkannt von den Muslimen. 7 vor Mohammed. Und dann vielleicht sogar noch später, da gibt es auch Propheten. Also Propheten sind sehr viele. Aber Jesus, einer von diesen Propheten ist Jesus. Aber er ist ein Gesandter. Es gibt nur 4 Gesandte im Koran. Das ist Abraham, das ist Mose, das ist Jesus und das ist Muhammad. Nur 4 Gesandte für 4 Volksstämme, wenn Sie wollen. Abraham für die Welt, Mose für das Judentum, Jesus für das Judentum und Muhammad für die Araber. Ein Gesandter ist mehr als ein Prophet, er ist praktisch der Bote Gottes auf eine bestimmte Region. Ein Gesandter kann auch nicht sterben. Wahrscheinlich auch der Grund, ein Gesandter kann auch nicht scheitern, sonst würde ja Gott scheitern. Und das ist ja wahrscheinlich auch die Begründung, dass die Kreuzigung abgelehnt wird. Wenn Jesus am Kreuz stirbt, würde für muslimisches Denken das bedeuten, dass Gott gescheitert ist. Jesus kann nicht scheitern, weil er Gesandter ist. Gesandte sind nie gescheitert, sonst würde ja Gott scheitern. Also Jesus ist ein Prophet und ein Gesandter, aber er ist nicht der Sohn Gottes. Manche haben dann gesagt, das ist ein bisschen merkwürdig, dass der Koran das sagt, ihr verehrt drei Gottheiten, Gott, Jesus und Maria. Ja, es gab tatsächlich eine Gruppe in Syrien, die behauptet hat, das war eine Frauensekte, die Kolitianerinnen, Epiphanius von Salamis hat diese Gruppe gefunden, es waren Frauen, Marianiten, die gesagt haben, Maria ist die Inkarnation des Geistes. Es gibt also Gott, da die Inkarnation des Sohnes und die Inkarnation des Geistes in Maria. Also die Aussage, Maria als Göttin, gab es tatsächlich in einer christlichen Sekte in Syrien oder in dem Nordenteil von Arabien. Wenn Sie jetzt als Fazit, damit möchte ich dann abschließen, jetzt habe ich doch mehr gesprochen, Entschuldigung, also ganz kurz jetzt das Fazit. Es gibt, wenn Sie mal Bücher gelesen haben in letzter Zeit, in den letzten 20, 30 Jahren, gibt es so Versuche, in allen großen Weltreligionen so quasi die historischen Fundamente in Frage zu stellen. Weil Sie das Buch mal gelesen haben, Israel Finkelstein und Neil Asher Silverman, also mit einem N geschrieben, das sind zwei israelische Archäologen, keine Posaune vor Jericho, die haben versucht nachzuweisen, dass es weder einen Abraham gab, noch einen Mose gab und dass das Reich des David im Grunde die Stadt Jerusalem mit drei Dörfern war. Es gab nie ein Großreich des David aufgrund von archäologischen Ausgaben, sagen sie, sondern es war nur so eine kleine nachträglich erst. Es gibt im Christentum, in der Leben-Jesu-Forschung, so einen Versuch, Jesus von Nazareth in seiner Persönlichkeit aus dem Weg zu räumen und zu sagen, es hat nie einen Jesus gegeben. Das ist eine Erfindung des Ganzen von später und Jesus ist ein Mythos. Es gibt auch im Islam so den Versuch, Muhammad aus dem so ein bisschen auszuklammern. Karl-Heinz Ohlig, ich habe schon mal gesagt, hat davon gesprochen, dass es vielleicht nie einen echten Propheten gab, sondern dass derjenige, der in Mekka diese religiösen Texte geschrieben hat, vielleicht ein Christ war, dessen Namen wir nicht kennen, ein unbekannter Prophet, und der Feldherr in Medina, der vielleicht Muhammad hieß, gar nichts mit diesen zu tun hatte. Von daher kann man sich dann die Frage stellen, ja, wenn es keinen Abraham gab, keinen Mose gab, keinen Jesus gab und keinen Muhammad gab, wer hat denn dann diese Religionen gestiftet oder wie kamen die überhaupt ins Leben? Von daher ist das schon ein fragwürdiger Versuch. Und die heutige Forschung sagt in der Mehrheit, das ist nicht richtig, in diese Richtung zu argumentieren. Aber ein Punkt ist wichtig. Und das kann man aus diesen Schriften, diesen populären Schriften, die also wissenschaftlich kaum tragbar sind, durchaus ableiten. Die drei großen Abraham-Religionen, wie Johannes Paul II. Sie genannt hat, Judentum, Christentum und Islam, sind allesamt nicht vom Himmel gefallen. Das Judentum bezieht sich in seinen großen Geschichten auf die Kultur von Ägypten, von Sumer, von Mesopotamien. Weltuntergang, Sinai, die Sintflut, der Turmbau zu Babel, das sind mythologische Geschichten der Kulturen von Mesopotamien. Das heißt, bezieht sich auf Texte, die schon vorgängig sind. Johannes Paul II. In der Enzyklika Fides et Ratio darauf hingewiesen, dass viele Einsichten des Judentums gewonnen sind aus außerjüdischen Kulturen, aber das bearbeitet worden sind. Das Christentum ist nur verständlich, wenn man das Judentum voraussetzt. Im Grunde kann man sagen, das Neue Testament ist eine theologische Reflexion auf das Alte Testament. Jesus spricht als Jude, verwendet jüdische Bilder. Wenn man das nicht kennt, kennt man das Christentum nicht. Man kann die Bilder gar nicht einordnen, die Bilderwelt, die Sprachwelt gar nicht einordnen, die Gleise gar nicht einordnen. Und jetzt zugespitzt, aber wenn es ein Muslim hier wäre, würde es wahrscheinlich ziemlich happig werden, dass der Islam ist nur verständlich, meiner Meinung nach, wenn man das Judentum voraussetzt und das Christentum voraussetzt. Im Grunde kann man sagen, der Islam ist ein Versuch, eine Bearbeitung jüdischer Glaubensvoraussetzungen und christlicher Glaubensüberzeugungen, allerdings in einer ganz spezifischen Perspektive. Und ich würde, sag mal von meiner Seite aus, für einen Christen oder für einen christlichen Theologen, eine christliche Theologin, ist das eine sehr bewegende Entdeckung, wenn man feststellt, sie haben im Koran vielleicht, aber da kann man darüber streiten, kann man auch diskutieren, kann man vielleicht umständlich noch andere Forschungen abwarten, vielleicht haben sie im Koran, so wie eine Mücke in einem Bernstein erhalten ist und Jahrhunderte erhalten ist, eine bestimmte Form der Aussage über Jesus von Nazareth, die bestimmte Menschen, die Christen waren, Judenchristen waren, damals tatsächlich über hunderte von Jahren in Arabien gelebt haben. Also sie haben da Überzeugungen erhalten, die in einer bestimmten Auseinandersetzung des Christentums von einigen Christen, Judenchristen vielleicht tatsächlich gelebt worden sind und auch tatsächlich geglaubt worden sind. Die Großkirche hat sich diese Anführungszeichen heretischen judenchristlichen Position nicht angeschlossen. Aber sie gehört in unsere Vorgeschichte hinein. Und von daher stellt sich dann immer noch die Frage, die Jesus auch stellt im Neuen Testament. Das Grundbekenntnis des Christentums heißt, Jesus ist Gott. Jesus hat im Neuen Testament den Jüngern gefragt, die einen sagen das von mir, die anderen sagen das von mir, die dritten sagen das von mir. Ihr aber für wen haltet ihr mich? Und man kann sagen, nach der Aussage des Korans ist das heute noch, ich würde auch sagen, aufs Judentum, der einzige trennende Punkt, der uns Christen trennt vom Judentum und vom Islam, wie wir Jesus von Nazareth einschätzen. Das ist unser Proprium und das ist vielleicht auch unser Auftrag. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus